Er hatte es gründlich vermasselt, so richtig verbockt. Er war zu weit gegangen. Er hatte etwas getan, was nicht mehr zu ändern war. Unwiderruflich, kein Zurück. Er hatte gemordet. Seinen eigenen Bruder hatte er umgebracht. Und jetzt war die einzige Chance weg. Weit weg. Weg vom Ort des Geschehens, weg vom Tatort, weg vom Blut, das zum Himmel schrie. Kain hatte fürchterliche Angst. Er wusste, dass Gott seine Tat gesehen hatte. Meine Strafe ist mehr, als ich ertragen kann. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei und jeder kann mich ungestraft töten. Kain ist einer der ersten Flüchtlinge, die in der Bibel beschrieben werden. Und er hat es sich selbst zuzuschreiben. Er trug eindeutig Schuld an seiner Misere. Ein Täter auf der Flucht. Würden wir so einem Menschen Asyl gewähren? Er müsste doch eine schwere Strafe bekommen. Und ja, Gott straft keinen. Aber er ist trotz allem, trotz dieses schweren Vergehens, barmherzig mit ihm. Und er sagt, ich bestimme, wenn dich einer tötet, müssen dafür 7 Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Selbst dieser Flüchtling, der alles falsch gemacht hat, ist von Gottes Gnade nicht ausgeschlossen. Sie war schwanger, eine Leihmutter. Und jetzt war sie auf der Flucht. Ein persönlicher Konflikt ist Auslöser für ihre Flucht geworden. Mitten in der Schwangerschaft. Eine gefährliche Zeit und keine Frau sollte in der Situation durch die Wüste wandern müssen. Ihre Herrin Sarai konnte keine Kinder kriegen, also sollte sie eins austragen. Und Hagar wurde schwanger. Ein Glück, das ihrer Herrin so lange verwehrt blieb. Und was ging in Hagar vor, als sie dann anfing, ihre Herrin zu verachten? War es, weil einfach über sie verfügt wurde, dass sie mit Abraham schlafen sollte? War es, weil sie nun als einfache Magd ein Mutterglück erleben konnte, das sie nie für möglich gehalten hätte? Waren es einfach die Hormone? Jedenfalls war sie sicherlich nicht unschuldig daran, dass Sarai sie wegschickte. Sie hätte sich einfach nicht so verhalten sollen. Und wie geht nun Gott mit ihr um? Lässt er sie hängen? Sie hätte schließlich sich ihrer Position bewusst sein müssen. Wäre da nicht auch eine Strafe angemessen? Denn sie als Magd hätte unter keinen Umständen ihre Herrin verachten dürfen. Hat sie nicht selbst Schuld an ihrer Situation? Aber Gott ist barmherzig. Mitten in der Wüste begegnet er ihr in Form eines Boten. Er macht ihr Hoffnung. Er segnet sie und spricht ihr zu, dass sie einen Sohn haben wird. Und sie versteht, dass es Gott ist, der zu ihr redet. Dass Gott sie sieht. Ein Gott, der diejenigen sieht, die in Not geraten sind. Ganz egal, welchen Auslöser es dafür hat. Er sieht sie. Es dauert nicht lange und der Konflikt wiederholt sich. Sie kehrt zu ihrer Herrin zurück. Doch als die Herrin Sarai ebenfalls ein Kind bekommt, schickt Sarai sie wieder in die Wüste. Und Hagar verzweifelt. Ihr Kind ist klein, viel zu klein, um in der Wüste zu sein. Und es gibt keinen Zufluchtsort mehr. Das Wasser ist alle und sie als Mutter resigniert. Und schließlich legt sie ihr Kind im Schatten eines Baumes ab und setzt sich abseits, weil sie es nicht ertragen kann, ihr Kind sterben zu sehen. Sie ist am Ende, sie schluchzt und weint. Und Gott sieht sie. Er hört sie und ihr Kind. Aber Gott hörte das Kind schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu: Warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand. Denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete Hagar die Augen, und da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Auch weiterhin half Gott dem Jungen. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Gott hört Kinder und Alleinerziehende. Gott will nicht, dass Menschen verdursten müssen. Er ist barmherzig. Dass Abraham mit Hagar geschlafen hat, war nicht Gottes Plan. Aber verstößt er deshalb das Kind der beiden? Wirft er Hagar vor, dass sie nun alleinerziehende Mutter ist? Nein. Er gibt ihnen, was sie brauchen und versorgt sie. Er hatte es sich mit allen gründlich verdorben. Es war mies, hinterlistig, betrügerisch, wie er seinen Bruder um sein Erbrecht betrogen hat. Natürlich hat sein Bruder vor Wut gekocht. Natürlich war sein Vater mehr als betrübt. Jakob hatte sich die Suppe, mit der er seinen Bruder zuerst betrogen hatte, selbst eingebrockt. Jetzt war er auf der Flucht, das geschah ihm nur recht. Selbst verschuldet, selbst dran schuld. Das machte die Situation auch nicht besser. Das Zuhause hatte er verloren. Sein Bruder würde sich rächen und er würde ihn vielleicht sogar verfolgen. Und wenn er Jakob fand, dann gnade ihm Gott. Hat Jakob diese Misere nicht verdient? Ist es nicht völlig gerecht, dass er jetzt unter freiem Himmel schlafen muss und nur einen Stein als Kopfkissen hat? Aber Gott ist gnädig. Er begegnet Jakob da, wo er ist, mitten auf der Flucht, in der Situation, wo er keine Heimat mehr hat. Da kommt Gott ihm entgegen und spricht ihm eine neue Heimat zu. Er sagt: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und er sagt ihm noch etwas. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Gottes Liebe kennt wahrhaftig keine Grenzen. Obwohl Jakob alles andere als eine weiße Weste hatte, spricht Gott ihm zu, dass er mit ihm ist, mit Jakob, dem Betrüger. Er wird diesem Heimatlosen eine Heimat geben. Er ist mit dem, der in Not gerät. Sie war eine Prostituierte. Sie lebte am Stadtrand, da, wo viele rein und raus gingen. Und nicht wenige fremde Männer besuchten ihr Haus. Sie war eine Hure und lebte davon, dass Männer ihre Lust an ihr befriedigten und ihre Ehen brachen. Und sie hatte riesige Angst. Ein fremdes Volk war in die Nähe der Stadt gekommen und man befürchtete das Schlimmste. Eine Belagerung, eine Eroberung, ein Blutbad. Und so wurde Rahab zur Verräterin. Sie versteckte Spione in ihrem Haus und gab geheime Informationen weiter. Hochverrat. Alles, um die eigene Haut zu retten. Und es gelang ihr. Als die Stadt zerstört wurde, ihre Nachbarn und Bekannten im Krieg zum Opfer fielen, wurde sie mit ihrer Familie verschont. Und sie schloss sich den Eroberern an. Sie lebte als Fremde, als Ausländerin, als Heidin zwischen den Juden. Und sie und ihre Familie wurden verschont. Rahab hatte keine besonderen Leistungen gebracht. Ihr Beruf war moralisch verwerflich. Und doch hat Gott Erbarmen mit ihr gehabt. Mehr noch, Rahab wird direkte Vorfahrin von Jesus Christus. Sind wir barmherzig mit Menschen, die ihren Lebensunterhalt in Prostitution verdienen? Wissen wir, was sie dazu zwang? Ob es für sie jemals eine Alternative gab? Sind wir bereit, Menschen aufzunehmen, egal was sie für eine Vergangenheit hatten? Und können wir uns vorstellen, dass Ausländer in unserer Gemeinde mal eine große Rolle spielen werden? Sie waren eine kleine Familie mit zwei Kindern. Das Essen war knapp, zu knapp. Eine Dürre beherrschte das Land. Naomi und ihr Mann Elimelech sahen keinen Ausweg mehr. Nur die Flucht ins Ausland würde ihnen helfen, ihre Kinder durchzubringen. Wirtschaftsflüchtlinge. Was hatten ihre Vorfahren auf sich genommen, um endlich in Israel wohnen zu können? Aber jetzt mussten sie ins verhasste Nachbarland Moab. Erzfeinde. Jahrelang hatte Israel ihnen Tribut zahlen müssen. Naomi und Elimelech blieb nichts übrig, als dort neu anzufangen. Als Ausländer zu leben sich Stück für Stück zu integrieren. Und beide ihre Söhne heirateten schließlich moabitische Frauen. Und dann verloren Naomi in der Fremde ihren Mann und ihre beiden Söhne. Nur Ruth, ihre Schwiegertochter, erklärte sich bereit, mit ihr zurück nach Israel zu ziehen. Und nun war Ruth Ausländerin. Auch wieder eine arme Frau, die vom Wohlstand der anderen leben musste. Eine mittellose Witwe, die Asyl im Ausland suchte und fand. Ruth strengte sich an. Sie war fleißig, aufmerksam und schließlich konnte sie neu anfangen und heiratete. Und Ruth wird ebenfalls direkte Vorfahrin von David und von Jesus Christus, eine Moabiterin. Gott ist sich nicht so schade, Ausländer, mittellose Witwen, Wirtschaftsflüchtlinge und Asylsuchende in seine Geschichte mit einzubinden. Gott kann jeden für sein Vorhaben gebrauchen und dazu ist niemand zu arm, zu gering vom Status oder nicht hilfebedürftig genug, um bei ihm Heimat und Zuflucht zu finden. Unzählige Male betete er um Hilfe, um Zuflucht vor seinen Verfolgern. Immer wieder befand sich David auf der Flucht. Er hatte nichts weiter verbrochen, als erfolgreich zu sein. Er zog den Neid von amtierenden Monarchen auf sich. Und damit brachte er sich in Gefahr. David floh oft. Er floh vor Saul, mal bei Nacht und Nebel aus dem Fenster, mal mit 600 Mann über die Grenze zu den Philistern. Mal suchte er Zuflucht und isst geweihte Brote, die eigentlich nur für den Gottesdienst bestimmt sind. Und mal flieht er vor seinem eigenen Sohn Absalom. David war oft Opfer von Intrigen und oft hatte er nichts getan, was seine Verfolgung rechtfertigte. David war ein Krieger, aber auch ein Poet. Und seine Texte berühren uns noch heute. Und viele, viele Psalmen sind Texte, die von Flucht handeln. Seine Texte drücken aus, dass er Verzweiflung kannte. David kannte aussichtslose Situationen. David hatte erlebt, was es heißt, wenn man alles zurücklassen muss. Er schreibt zum Beispiel im Psalm 3, Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Und dann, du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Im Psalm 7 schreibt er, Herr mein Gott, bei dir finde ich Zuflucht. Hilf mir und rette mich vor all meinen Verfolgern. Mein Feind wird sonst wie ein Löwe über mich herfallen und mich zerfleischen. Und niemand ist da, der mich rettet. Psalm 9. Den Unterdrückten gewährst der Herr seinen Schutz. In Zeiten der Not ist er für sie eine Burg in sicherer Höhe. Auf dich, Herr, werden alle vertrauen, die dich und deinen Namen kennen. Denn wer deine Nähe sucht, den lässt du nie allein. Psalm 22, da schreibt er, ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde, eine Horde von Gewalttätern umringt mich. Wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt, so halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleibst nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zur Hilfe. Entreiße meine Seele dem tödlichen Schwert. Rette mein Leben vor den Krallen dieser Hunde. Befreie mich aus dem Rachen des Löwen. Rette mich vor den Hörnern der Büffel. Ja, du hast mich erhört. David beklagt in aller Deutlichkeit, wie es sich anfühlt, verlassen zu sein. Wie es ist, Verfolgung zu erleben und auf der Flucht zu sein. Die Kraft schwindet und es bringt ihn körperlich an die Grenzen. Er ist sozial isoliert und Einsamkeit setzt ihm zu. Aber er lebt in diesen Zeiten etwas, was ihn zutiefst prägt. Mitten in seinem Elend spürt er, dass Gottes Nähe da ist. Mitten in der Not kann er laut singen: Herr, du bist mein Zufluchtsort. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals nachvollziehen können, was dieser Satz bedeutet, wenn wir nie Flucht erlebt haben. Du bist mein Zufluchtsort. David besingt und bejubelt Gott. Und er tut das nicht nur, als er selbst König wird und es ihm gut geht. Er tut es auch in den Notsituationen. Denn er erkennt, bestaunt und bejubelt diesen Gott, der sich auf die Seite der Armen stellt, auf die Seite der Unterdrückten, auf die Seite von den Verfolgten, von den Fremden, von den Bedrohten und von den Ausgebeuteten. Er hatte sich hochgearbeitet. Mit nur 25 Jahren hat er schon eine beachtliche Karriere beim Militär gemacht. Er durfte im Ausland studieren und lernte unter anderem Türkisch und Englisch so gut, dass man ihn nicht mehr als Afghanen erkannte. Seine Eltern gehörten zur liberalen Oberschicht in Kabul. Sie investierten Liebe in ihren Sohn. Und als Said in seiner Kindheit einmal einen jungen Menschen im Krieg sterben sieht, geht es ihm sehr zu Herzen. Es ist eine Erinnerung, die ihn sein Leben lang begleitet. Denn jeder Mann hat doch eine Mutter, die ihn 9 Monate lang unter dem Herzen getragen hat, ihn aufwachsen ließ unter vielen Mühen. Jeder Mann hat doch eine Mutter, die ihn unendlich betrauert. Said ist intelligent und aufgeschlossen. Er will sich einsetzen, um Frieden zu schaffen. Dazu setzt er sich mehr ein, als es nötig wäre, und arbeitet an geheimen Militäroperationen mit. Die Konsequenz? Die Taliban bedrohen ihn und seine Familie. Es bleibt nichts anderes übrig, als die Flucht anzutreten. Und er setzt sein Leben aufs Spiel und flieht, um seine Familie zu schützen. Als ich ihn kennenlerne, ist er in einem Asylbewerberheim untergebracht, zusammen mit einem 18-jährigen anderen Afghanen in einem Kellerzimmer. Als ich ihn besuche, ist es ihm peinlich, dass der Raum so muffig ist. Zu Hause in Afghanistan hat er ein eigenes Haus, ein eigenes Auto. Das war ein Abstieg für ihn, nach Deutschland zu kommen. Und hier leidet er darunter, dass er nicht arbeiten darf. Es macht ihn verrückt, dass er 8 Monate warten muss bis zur ersten Anhörung, ohne dass er irgendetwas tun kann. Said ist mittlerweile ein guter Freund von mir. Obwohl wir uns nur recht selten gesehen haben und ich mich schäme, dass ich nicht mehr Zeit für ihn gefunden habe, vertraut er mir einiges an und dann sagte er mir einmal, dass ich seine beste Freundin und seine einzige Freundin in Deutschland sei, also seine einzige deutsche Freundin. Das macht mich auf der einen Seite sehr froh und auf der anderen Seite zutiefst traurig. Denn Said ist ein total hilfsbereiter, aufrichtiger, lustiger Kerl, ehrlich und intelligent, ein guter Freund, ein sympathischer Gesprächspartner. Und wieso fällt es ihm so schwer, hier Freunde zu finden? Deutsche Freunde, weil seine Haut etwas dunkler ist, weil er schwarze und nicht blonde Haare hat. Mittlerweile wurde sein Asylanspruch genehmigt und er hat Arbeit gefunden, wenn auch nur bei Burger King. Er spricht 7 Sprachen und arbeitet jetzt bei Burger King und verkauft deutschen Burgern. Ich weiß sicher, dass Gott ihn liebt und mit ihm auf dem Weg ist. Und die Bibel zeigt mir deutlich, Gott ist auf der Seite von denen, die in Not sind. Und weiterhin werde ich für Said beten. Samil ist mit seiner Familie vom Balkan hergekommen. Ich lerne ihn im Freiberger Asylbewerberheim kennen. Nachdem er mir Kaffee, Cola, Gummibärchen und Kekse angeboten hat, sitze ich mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in seinem kleinen Zimmer. Sie gehören zu den Roma und Sinti und ihre Hautfarbe ist dunkler als die der Serben, unter denen sie gelebt haben. Er sagt mir, die Serben sind so in ihrer Einstellung wie die Pegida-Demonstranten am Montag in Dresden. Benachteiligung und Mobbing sind normal. Er ist übrigens Christ. Er hatte 7 Jahre in seiner Firma als Handwerker gearbeitet und seine Frau arbeitete 1,5 Jahre lang. Und dann verloren sie scheinbar grundlos ihre Arbeit. Mittlerweile war die Tochter Dora 4 Jahre alt und Kind Nummer 2, Marco, war unterwegs. Von nur 100 Euro Sozialunterstützung sollten sie leben. 50 Euro davon gingen schon für Wohnung und Telefon drauf und 50 Euro sollten übrig bleiben, um zu viert einen Monat davon zu leben. Und er sagt mir, die Lebensmittel in Serbien sind nicht viel günstiger als in Deutschland. Also machen sie sich auf den abenteuerlichen Weg nach Deutschland. Und jetzt leben sie seit knapp 2 Jahren in diesem Asylheim in Freiberg. Und sie sind sehr, sehr dankbar, dass sie als Familie eine kleine Wohneinheit für sich bekommen haben und eine kleine Küchenzeile für sich haben. Dora, obwohl sie fast 6 Jahre alt ist, konnte immer noch nicht in einen Kindergarten gehen, obwohl sie ja einen Rechtsanspruch darauf hat. Aber es wurde bis jetzt abgelehnt. Immerhin können sie im Kinderprogramm von Iris Meyer und einigen Helfern aus der EKG Freiberg teilnehmen. Und sie hoffen auf Asyl. Samil hat sogar jetzt eine Arbeit gefunden, eine Vollanstellung, doch es hängt immer noch davon ab, ob die Ausländerbehörde das genehmigt oder nicht. Der Weg bis hierher war nicht einfach und auch jetzt sind beständig Behördengänge dran und zu erledigen und die deutsche Behördensprache ist für Ausländer noch mal schwieriger als für uns Deutsche. Und das andere, viele liebgewonnene Menschen, die im Asylbewerberheim mit ihnen leben, sind mittlerweile abgeschoben worden. Und auch er weiß nicht, ob er bleiben kann. Er ist froh über jede Hilfe, die er beim Formulare ausfüllen oder Deutsch lernen bekommt. Und er sagt mir, die, die helfen, sind immer evangelisch. Wenn wir Gott anbeten, dann beten wir zum Gott der Unterschicht, zum Gott der Flüchtlinge, zum Gott von Abraham, Isaak und Jakob, zum Gott von Kain, Rahab, Naomi, Ruth und David, zum Gott von Said, Samil, Dora, Emila und Marco, zu einem Gott, der Menschen in ihrer Not annimmt, unabhängig vom Grund für ihre Not. Ein Gott, der Menschen gebraucht, unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer Herkunft und ihrer Geschichte. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe für Flucht. Und trotzdem gilt Gottes Barmherzigkeit allen. Gottes Liebe kennt keine Grenzen, keine Landesgrenzen, keine Sprachbarrieren, keine Vorurteile und keine Vorverurteilung. Wir begegnen in der Bibel so vielen Menschen, die auf der Flucht waren. Und immer wieder können wir nachlesen, dass Gott sich über diese Menschen erbarmt. Und er macht keine Unterschiede, selbst wenn die Menschen selbst schuld sind an ihrer Misere. Er nimmt sie einfach an in Liebe. Er hilft, er errettet, er kümmert sich. Und er fragt nicht, ob sie es verdienen oder nicht. Wenn wir christlich handeln wollen, dann sollten wir uns genau diese Haltung zum Vorbild nehmen. Lasst uns beten. Vater, ich staune immer wieder darüber, wie wahnsinnig groß deine Gnade ist, wie unglaublich barmherzig du bist. Ich staune immer wieder darüber, dass wir in der Bibel lesen können, wie du dich über Menschen erbarmst, wo meine, unsere Liebe vielleicht längst ihre Grenze gefunden hätte. Herr, und ich bitte dich jetzt in dieser Herausforderung, wo so viele Fremde, so viele Flüchtlinge hierher kommen nach Deutschland, dass wir ihnen etwas von deiner Liebe zeigen können, dass wir sie annehmen können, dass wir ihnen Brücken bauen können, dass wir sie lieben können, vorurteilsfrei. Und Vater, ich bitte dich da um deine Gnade und um dein Erbarmen mit uns, um deine Hilfe, dass du uns führst auf dem Weg, dass du uns zeigst, wo unser Platz ist, wie wir uns einsetzen können und sollen. Und ich danke dir, Herr, dass du, der große Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, mit uns zusammen unterwegs bist, dass wir uns nicht allein diesen Problemen stellen müssen, sondern dass du, Herr, das alles in der Hand hast, auch uns und auch alles, was zu bewältigen gilt hier in Deutschland. Und dafür möchte ich dir danken. Amen.